Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Die Themen: Armeechef Roland Neef bietet seinen Rücktritt an. Verteidigungsminister Schmid wird umgekehrt nach einer ausführlichen Anhörung nicht zum Rücktritt aufgefordert. Wir fragen, weshalb geht Neef? Weshalb bleibt Schmid? Die Schweizer Pensionskassen bekommen die Finanzkrise zu spüren. Der Wert ihrer Anlagen ist um über 5% gesunken. Die deutsche Lufthansa wird ab Montag bestreikt. Boden- und Kabinenpersonal verlangen 10% mehr Lohn. Später in der Sendung: Unglaublich, das wäre ein US-Präsident, den man richtiggehend mögen könnte. Bilanz der Obama-Reise. Unerschütterlich, die katholische Kirche hält auch nach 40 Jahren am Verhütungsverbot fest. Fragen an Generalvikar Traufer. Und unverbesserlich, die chinesische Beamte behindern unseren Korrespondenten und beschlagnahmen sein Material. Echo der Zeit am Mikrofon Kaspar Selko mit den Nachrichten an Andrea Abbühl.
Die Affäre rund um Armeechef Roland Neef und Verteidigungsminister Samuel Schmid hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Neef reichte am Vormittag sein Rücktrittsgesuch zuhanden des Bundesrats ein. Später dann fand eine seit Sonntag geplante Sitzung der sicherheitspolitischen Kommissionen statt. Diese stellen keine Rücktrittsforderungen an Bundesrat Schmid. Aus dem Bundeshaus berichtet Freddy Gasser.
Armeechef Roland Neef ließ sein Rücktrittsangebot heute Vormittag über seine Anwälte verbreiten. Fast gleichzeitig stellte er sich den Fragen der sicherheitspolitischen Kommissionen SiK. Dabei verzichtete Neef aber erneut darauf, inhaltlich zu den Vorwürfen gegen ihn Stellung zu beziehen. In einer schriftlichen Erklärung hielt er aber fest, dass die in die Öffentlichkeit getragenen, Zitat, Wahrheiten und Unwahrheiten über ihn es ihm verunmöglichten, seine militärische Funktion noch wahrzunehmen. Die Präsidenten der beiden sicherheitspolitischen Kommissionen sagten, Neefs Rücktritt sei wohl unausweichlich geworden. Nicht befriedigt zeigten sich die Sicherheitspolitiker aber von Bundesrat Schmid, der sich heute ebenfalls vor den Kommissionen erklärt hatte. Ein Antrag von SVP und Grünen, Schmid zum Rücktritt aufzufordern, wurde in der SiK des Nationalrates aber mit 12-8 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Die Kommission beschloss allerdings, der Geschäftsprüfungskommission einen Antrag zu stellen, Schmids Departement, das VBS, zu überprüfen, namentlich die Armee und ihre Kaderselektion. In ersten Reaktionen begrüßen die Parteien Neefs Rücktrittsangebot einhellig als unausweichlich. Die SVP und die Grünen halten aber nach wie vor an ihren Rücktrittsforderungen gegen Schmid fest.
Die Schweizer Pensionskassen haben im ersten Halbjahr unter der Finanzkrise gelitten. Ihre Anlagen verloren durchschnittlich 5,4% an Wert. Zu diesem Schluss kommt der Pensionskassenindex der Credit Suisse. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Rendite der Pensionskassen und der gesetzlich vorgeschriebenen Rendite betrage inzwischen fast 8%. Seit dem Jahr 2000 steigen die Renditen der Pensionskassen deutlich weniger stark, als sie sollten. Anfangsjahr hatte der Bundesrat den Mindestzinssatz auf 2,75% erhöht. Pensionskassenvertreter erklärten bereits mehrere Male, dieser Zinssatz sei mit Blick auf die Finanzmärkte zu hoch und müsse reduziert werden. In der Schweiz sind bei 2 Unfällen mit Segelflugzeugen beide Piloten ums Leben gekommen. In Sahnen im Berner Oberland prallte das Flugzeug auf das Gelände der Badeanstalt. Badegäste wurden nicht verletzt. Beim Unfall in Samaden im Oberengadin handelt es sich bereits um den 3. tödlichen Absturz innerhalb eines Monats. Das Segelflugzeug stürzte kurz nach dem Start in einen Wald ab. 2 weitere Abstürze von Segelflugzeugen im Oberengadin endeten Ende Juni und Anfang Juli für die Piloten tödlich. Auf der geteilten Mittelmeerinsel Zypern sollen die Verhandlungen über eine Wiedervereinigung wieder aufgenommen werden. Wie der UNO-Vertreter auf Zypern mitteilte, haben sich die Führer der griechischen und türkischen Zyperer dabei auf den 3. September geeinigt. In der letzten Zeit hat es zwischen den beiden Inselteilen eine vorsichtige Annäherung gegeben. Die letzten Gespräche waren vor 3 Jahren gescheitert. Damals wurde ein Plan der UNO von den türkischen Bewohnern der Insel angenommen, während ihn die griechischen Zyperer ablehnten. Zypern ist seit der Invasion türkischer Truppen Mitte der 70er Jahre geteilt. Mitten in der Ferienzeit will das Personal der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa streiken. Ab Montag sollen Boden- und Kabinenpersonal die Arbeit bis auf Weiteres niederlegen. Dazu rief die Gewerkschaft Verdi auf. Sie fordert 10% mehr Lohn. Die Lufthansa will aber nur 6% zahlen. Wie groß die Auswirkungen des Streiks sein werden, ist unklar. Auch die Swiss wird wohl indirekt vom Streik getroffen. Flüge zwischen der Schweiz und Deutschland könnten ausfallen, denn diese wickeln die beiden Gesellschaften gemeinsam ab. Zudem bezieht die Swiss Dienstleistungen in Deutschland wie Bodenabfertigung, Catering und technischer Unterhalt. Der Europäische Gerichtshof stärkt das Recht der EU-Bürger auf saubere Luft. Er hat einem deutschen Umweltschützer Recht gegeben. Der Mann wohnt in München an einer Straße, an der die Feinstaubgrenzwerte überschritten werden. Daher verlangte er vom Bundesland Bayern, dass dieses einen Aktionsplan gegen Feinstaub ausarbeitet. Die Richter in Deutschland waren der Ansicht, dass eine einzelne Person kein Recht auf einen Aktionsplan habe. Die europäischen Richter haben jetzt entschieden, dass ein Bürger einen solchen fordern kann, wenn er direkt betroffen ist. In der Olympiastadt Peking wird mit verschiedenen Maßnahmen gegen die hohe Luftverschmutzung gekämpft, unter anderem damit, dass der Verkehr vor einigen Tagen massiv eingeschränkt worden war. Nun stellt das Umweltamt in der chinesischen Hauptstadt fest, dass sich die Luft nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert hat. Dennoch bleibe man zuversichtlich. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Jacques Rocke, hatte angekündigt, Wettkämpfe im Freien bei schlechter Luft eventuell zu verschieben. Der Norden Rumäniens hat nach starken Regenfällen unter Hochwassern zu leiden. Mehr als 70 Ortschaften wurden überschwemmt und hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden mitteilen. Außerdem hätten die Wassermassen über 150 Brücken mitgerissen und Straßen unpassierbar gemacht. Zum Radsport. Der Franzose Sylvain Chavanel hat die 19. Etappe der Tour de France gewonnen. Zweiter wurde sein Landsmann Jérémy Roy. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Spanier Carlos Sastre vor Frank Schleck, Bernhard Kohl und Cadel Evans. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.015 Punkten, minus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.385 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1,6297 Franken gehandelt, der Dollar zu 1,0393 Franken. Das Wetter bis morgen Samstagabend. Im Norden scheint die Sonne nur noch zeitweise. Am Morgen ziehen von Westen her dichtere Wolken vorüber. Es kann etwas Regen geben. Später gibt es allenfalls einige Regenschauer und Gewitter. Im Süden und im Osten bleibt es länger sonnig und die Gewitter beschränken sich mehrheitlich auf die Berge. Es wird 25 bis 28 Grad warm. Am Sonntag wird es tagsüber wieder sonniger, bei 27 Grad. Im Osten, im Tessin und in den Bergen bleibt es gewitterhaft.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News mit diesen weiteren Themen. Korpskommandant Neff meldet seine Bereitschaft abzutreten. Der oberste Schweizer Offizier will oder muss gehen. Sein Vorgesetzter, der Verteidigungsminister, nicht, sagt die Mehrheit der Sicherheitspolitiker im Parlament. Bestandesaufnahme nach einem turbulenten Tag. Gibt's denn sowas? Ein fast schon sympathischer, möglicher amerikanischer Präsident, Bilanz seiner Reise. Künstliche Empfängnisverhütung, nein, sagte der Papst vor 40 Jahren. Macht das nach allen Erfahrungen wirklich noch Sinn? Diskussion mit Generalvikar Traufer. Freie Berichterstattung, ja, aber bitte nicht hier, sagt man unserem Korrespondenten in Peking. Fragen zur Freiheit für Journalisten 2 Wochen vor den Olympischen Spielen. Und in der Sommerserie ein interessantes Stück Geschichte. Der Moment, als Bob Dylan in Newport zur elektrischen Gitarre griff. Der Moment, als der Folksong zu rocken begann. Der Anfang einer sehr breiten kulturellen Bewegung im Echo der Zeit. Es sollte ein wichtiger Tag werden in der ganzen Affäre um Armeechef Neef. Die sicherheitspolitischen Kommissionen von National- und Ständerat berieten nach Anhörung aller Beteiligten über die Spitze der Armee und des Militärdepartements. Einiges ist heute Abend tatsächlich klar. Armeechef Neef will abtreten. Sein Chef Samuel Schmid kann bleiben. Schmids Departement allerdings muss sich eine Überprüfung gefallen lassen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer mit den Einzelheiten.
Die SiK, die Sicherheitspolitische Kommission, hat erst im Verlaufe ihrer Sondersitzung erfahren, dass Roland Neef von seinem Amt als Armeechef zurücktreten will. Bruno Zuppiger, Präsident der SiK-Nationalrat.
Das haben wir positiv zur Kenntnis genommen.
Roland Neff habe bei seiner Anhörung über das Wahlverfahren Auskunft gegeben, nicht aber über die massiven Vorwürfe, die gegen ihn erhoben worden waren. Die mutmaßliche Nötigung der ehemaligen Freundin von Roland Neff ist damit weder bestätigt noch dementiert. Wie Bruno Zuppiger weiter ausführte, war auch Bundesrat Samuel Schmid zur Anhörung erschienen. Schmid habe das Wahlprozedere nochmals erklärt und aus seiner Sicht Revue passieren lassen.
Wir sind nicht befriedigt, in großen Teilen nicht befriedigt von diesen Auskünften und auch vom Ablauf,
sagte Zuppiger an der Medienkonferenz. Aus diesem Grund seien denn auch verschiedene Anträge angenommen worden, die eine Verbesserung der Kaderselektion anstreben. Angenommen wurde auch ein Antrag, der die Aufarbeitung der Causa Neff durch die Geschäftsprüfungskommission GPK fordert. Schließlich habe man über den zentralen Antrag diskutiert mit dem Inhalt Rücktritt Schmid. Die Befürworter hätten unter anderem folgende Argumente ins Feld geführt.
Er habe den Bundesrat nicht informiert, er habe die Sicherheitsüberprüfung nicht zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt, hat den schwarzen Peter abgeschoben, wurde gesagt, er hat die staatspolitische Dimension nicht richtig eingeschätzt.
Und so weiter und so fort. Die Gegner des Antrages hatten unter anderem damit argumentiert, dass es nicht an einer Kommission sei, einen Rücktritt zu fordern. Schließlich stimmten 8 für die Rücktrittsforderung, 12 dagegen und 4 enthielten sich der Stimme.
Sie sehen, das gab ein Ergebnis, das doch eine klare Misstrauensbezeugung gegenüber Bundesrat Schmid zum Ausdruck gebracht wurde.
Die Grünen und die SVP halten auf jeden Fall ihre Rücktrittsforderung aufrecht und auch diejenigen Parteien, die Schmid in der SiK gestützt oder geschützt haben, geben sich kritisch. So beispielsweise die SP und CVP-Präsident Christoph Dabele sagt:
Ich hoffe, dass Samuel Schmid in der Lage ist, diese Aufgabe wahrzunehmen, und er muss selber wissen, ob er noch handlungsfähig ist im Parlament, und wenn es nicht der Fall ist, dann muss er selber wissen, was die Konsequenzen und was die Zukunft ist für ihn.
Sagt Dabele, und auch für FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli muss die Affäre Neff Schmid noch nicht erledigt sein.
Das erste Problem, das jetzt gelöst werden muss, ist das Verhältnis von Herrn Schmid zu seinen Kollegen. Wenn dagegen der Bundesrat meinen sollte, Herr Schmid hat ein grobes Fehler gegenüber den Kollegen gemacht, dann würde sie die Frage nochmal öffnen.
Sagt Pelli über Samuel Schmid, den Verteidigungsminister, der nach den letzten Tagen in eine unsichere politische Zukunft blickt. Von Unsicherheit geprägt ist auch die Zukunft der Schweizer Armee, die heute von ihrem Chef Neff Abschied nimmt. Hans Schatzmann, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft.
Für die Armee ist das zweifellos kein schöner Tag gewesen. Solche Dinge drücken selbstverständlich dann auch auf die Stimmung in der Armee, so wie ich das nun erlebe.
Er hoffe nun, dass die Armee bald wieder einen Chef mit einer überzeugenden Persönlichkeit erhalte. Und Samuel Schmid, er trat nach der Anhörung vor den sicherheitspolitischen Kommissionen vor die Mikrofone und sagte:
War ein gutes Gespräch, eine gute Sitzung. Die Armee ist geführt. Sie weiß, was sie zu tun hat. Wir marschieren vorwärts.
Verteidigungsminister Samuel Schmid im Beitrag von Pascal Krauthammer. Was heißt das alles auf den Punkt gebracht? Bleibt der Verteidigungsminister? Und wenn ja, weshalb eigentlich? Der Kommentar von Inlandschef Lukas Schmutz.
Mit seinem Demissionsangebot hat Roland Neff die Konsequenzen aus dem Verlust seiner Glaubwürdigkeit als Armeechef gezogen. Ein folgerichtiger Entscheid, auch wenn die genauen Umstände seiner privaten Verstrickung nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin ungeklärt bleiben. Damit ist das Kapitel Neff in der Krise an der Armeespitze erledigt und die Frage ist, welche Konsequenzen Verteidigungsminister Samuel Schmid für seinen politischen Doppelfehler zu gewärtigen hat. Dass er auf eine genaue Abklärung der Umstände von Neffs privater Verfehlung verzichtet hat, ist umso gravierender, als zum Zeitpunkt der Ernennung von Roland Neff noch eine Strafuntersuchung lief und auch die Tatsache, dass Schmid die Bundesratskollegen über die Untersuchung nicht informierte, ist kaum nachvollziehbar. Angesichts dieses doppelten Führungsfehlers liegt die Forderung nach einem Rücktritt Schmids sachlich auf der Hand. Doch die Frage eines allfälligen Rücktritts wird politisch eben nicht vom konkreten Vorgang in der Affäre Neff bestimmt. Die vorsichtig austarierten Erklärungen der sicherheitspolitischen Kommissionen zeigen, dass ein ganz anderes politisches Kalkül die Frage überlagert. nämlich parteipolitische Überlegungen über die zukünftige Zusammensetzung des Bundesrats. Seit der Abwahl von Christoph Blocher ist die Zusammensetzung des Bundesrats nämlich in eine heikle Schwebelage gekommen, in der nur die SVP und die Grünen klare Optionen haben. Die Grünen sind in der unproblematischen Situation, bei jeder Vakanz im Bundesrat ihren Anspruch auf einen Sitz neu bekräftigen zu können. Darum erlauben sie sich eine klare Rücktrittsforderung an Schmidt. Und für die SVP, die den Rücktritt auch offen fordert, ist der Fall Neef ein gefundenes Fressen, um ihr Streufeuer auf den abtrünnigen Samuel Schmidt mit einem Anteil an berechtigter Kritik aufzumunitionieren. Die SVP-Rücktrittsforderung spiegelt also vor allem den Drang der Oppositionspartei auf eine Rückkehr in den Bundesrat. Bei den anderen Parteien wird die Kritik am Versagen des Verteidigungsministers dadurch gedämpft, dass sie auf eine Neuausmarchung von Bundesratssitzen nicht ausreichend vorbereitet sind. Für sie gibt es diverse Varianten, wie der Bundesrat in Zukunft aussehen soll, doch sie haben derzeit weder offensichtliche Bundesratskandidaten bereit, noch haben sie bisher gemeinsame Interessen bei allfälligen Neuwahlen wirklich ausloten können. Hinter ihrer Zurückhaltung gegenüber Samuel Schmidt stehen diese parteipolitischen Unsicherheiten und sie ebnen das Terrain für eine Fortsetzung von Samuel Schmidts Weg als Bundesrat. Und dies, obwohl der Fall Neef die Handlungsfähigkeit von Samuel Schmidt auf den zahllosen Baustellen seines Departementes noch verkleinert und seine politische Isolation allgemein noch vergrößert hat.
Der Kommentar von DRS-Inlandchef Lukas Schmutz. Ein Kandidat reist um die Welt und wird wie ein Präsident empfangen. Barack Obama flog vom Hindukusch in Afghanistan zum Berg Ararat in Israel, vom Tigris in Bagdad über Berlin und Paris bis schließlich an die Themse nach London, wo er morgen noch empfangen wird. Außenpolitik sei die größte Schwäche des demokratischen Kandidaten, hieß es vor der Reise. Was heißt es am Ende? Eine Bilanz von Peter Vögerli.
Die Welt kokettiert mit dem Gedanken, wie es wäre, wenn dieser jugendliche, großgewachsene und etwas schlaksige Schwarze mit dem strahlenden Lächeln der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wäre. Hofiert den Kandidaten wie einen Präsidenten. Und verspürt politische Schmetterlinge im Bauch. Ein Vertreter der Palästinenserregierung wollte Obama ganz natürlich als Präsidenten ansprechen. Ganz sicher kein Versprecher war die Äußerung des irakischen Premier Maliki, der fast wörtlich Obamas Rückzugsplan aus dem Irak zu seinem eigenen machte. Von so etwas hatten Obamas Berater wahrscheinlich nicht einmal geträumt. In Berlin schwenkten 200.000 Menschen amerikanische Fähnchen und jubelten einem zu, der sagte, er liebe Amerika. 3 Jahre zuvor war Präsident Bush durch die abgeriegelte und menschenleere Innenstadt von Mainz spaziert und falls damals jemand mit einem amerikanischen Fähnchen winkte, hätte er ebenso gut mit seinem Secret Service Ausweis wedeln können. Barack Obama kann, vor seiner letzten Station in London, zufrieden sein. Denn er machte nichts falsch. Die Außenpolitik sei seine Achillesferse, hieß es vor seiner Reise und die Washington Post schrieb, McCain könne nur dann die Wahl gewinnen, wenn sich der Wahlkampf nicht um ihn, sondern um Obama drehe, sprich, wenn Obama Fehler mache. Doch Obama ist nicht nur ein Charmeur, sondern auch ein organisatorischer Profi. Und das ist vielleicht die eigentliche Botschaft dieser Reise. Obwohl es im Grunde keine Überraschung mehr ist, hat doch der vergleichsweise unerfahrene Obama einen perfekten Vorwahlkampf hingelegt und die Clinton-Maschinerie besiegt, die für 1,5 Jahrzehnte die Demokratische Partei dominiert hat. Obama habe 300 außenpolitische Berater, darunter 2 frühere Außenminister, rapportierte die New York Times. Obamas Wahlkampfmaschinerie funktioniert ähnlich wie die US-Armee im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Irakkrieg 1991. Da wird auf Nummer sicher gegangen, mit massiven Kräften und Mitteln operiert, da werden keine schneidigen Angriffe mit einer kleinen Truppe geführt, ohne Pläne und ausreichende Mittel für die Zeit der Besetzung des Irak, wie unter Präsident Bush und Verteidigungsminister Rumsfeld. Vielleicht wäre das ein Unterschied zwischen der Regierung Bush und einer möglichen Präsidentschaft Obama. Bush regierte mit einem kleinen ideologischen Küchenkabinett und entschied, wie er sich oft selbst rühmte, gerne aus dem Bauch heraus. Barack Obama wirkte auf dieser Auslandreise wie ein pragmatischer Profi. In Sachen Irak zeigte er sich wesentlich flexibler als vor einem Jahr und wird sich als Präsident auch den Umständen anpassen. Obama vertrat im Vorwahlkampf, wenn es konkret wurde, konventionellere Ansätze als Hillary Clinton, die ein viel radikaleres Programm zur Behebung der Finanz- und Immobilienkrise vorschlug als ihr Konkurrent. Obama zeigt sich auf seiner Reise als Mann der genau austarierten Worte für das Publikum der Welt und für die Wähler zu Hause. Statt nur einen seiner berühmten Vorredner in Berlin zu erwähnen, zitierte er sicherheitshalber gleich alle. Ernst Reuter, Oberbürgermeister während der sowjetischen Berlin-Blockade 1948, als die sogenannten Rosinenbomber aus den USA die Stadt retteten, Kennedy und Reagan. Für jeden gab's eine Rosine. Der Mann hat eben nicht nur Charisma, sondern ist auch professionell und kann politischen Fettnäpfchen ausweichen, lautet die Botschaft an die Welt. Den Mann kann man ins Ausland schicken, ist die Message für die amerikanischen Wähler zu Hause. Und das ist schon etwas für den Fall, dass sich irgendwann die Yes We Can Frühlingsgefühle abkühlen werden.
USA-Korrespondent Peter Vögele. Ein Porträt von Barack Obama und sehr viel mehr zum amerikanischen Wahlkampf finden Sie auf drs.ch. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Berichten Sie, wie und wo Sie wollen, nur nicht über uns und nur nicht hier in Peking. Ein Moment, der ganz anders klang als alle anderen zuvor, aber gleich wie unglaublich viele danach. Heute vor 40 Jahren erschien eine Schrift, die noch immer von sehr großer Bedeutung ist, die Enzyklika Humanae Vitae. In diesem Text äußerte sich Papst Paul VI. Im turbulenten Jahr 1968 zum Thema Sexualmoral. Er sagte darin, Empfängnisverhütung, Kondome, die Pille, verstießen gegen die katholische Moral und löste damit einen Sturm der Entrüstung aus, der eigentlich bis heute andauert. Ich sprach mit Generalvikar Roland Bernhard Traufer, dem Präsidenten der Deutsch-Schweizer Ordinarienkonferenz. Hat sich diese ausgesprochen rigide Linie aus Sicht der katholischen Kirche bewährt?
Die Kirche sieht sich nach 40 Jahren irgendwie noch mehr bestätigt als zum damaligen Zeitpunkt. Das mag vielleicht erstaunen, aber wenn man sieht, was sich alles tut, zum Beispiel wenn ich die demografischen Probleme anspreche, wenn ich den medizinischen Fortschritt anspreche, wenn ich die Frage der Stellung der Frau anspreche, dann sehe ich hier, es hat sich sehr viel entwickelt,
aber
die Aktualität ist gegeben.
Aber genau das erstaunt, wie Sie sagen, sehr, denn diese riesigen Probleme, Überbevölkerung, Hunger, Krankheiten wie AIDS, die Stellung der Frau, das sind ja alles Dinge, die gerade mit Geburtenkontrolle, mit Kondomen bekämpft werden könnten.
Ja, aber ich frage Sie zurück. In all jenen Kontinenten, wo ja die Kirche zwar auch ein moralisches Gewicht hat, auch an das Gewissen der Menschen appellieren kann, aber in keinem Maße die Möglichkeit hat der Einflussnahme, da haben wir ja die großen Probleme der Armut, das ich denke jetzt vor allem im Süden, und da haben wir die großen Probleme der Demografie und da haben wir die großen Probleme von AIDS. Und wir wissen, dass man sehr misstrauisch ist gegenüber den sogenannten Methoden, die vom Norden her angepriesen werden, als die Möglichkeiten, diese Probleme zu lösen. Das Problem liegt tiefer, liegt anders.
Aber die Kirche nimmt letztlich den Tod von Zehntausenden in Kauf, wenn man Kondome verbietet. Ist nicht diese Haltung letztlich auch moralisch sehr problematisch?
Also was man dazu sagen muss, ist ganz bestimmt, dass mit der AIDS-Problematik die Frage hier der sogenannten künstlichen Empfängnisverhütung oder des geschützten Geschlechtsverkehrs sich etwas anders darstellt. Und hier haben wir in der moraltheologischen Diskussion heute auch ganz kritische neue Ansätze. Das muss unbedingt eingeräumt werden. Aber dem Papst geht es ja immer um das Prinzip und deshalb, wenn Sie vorher gesagt haben, er hätte im Einzelnen, also über Pille oder Präservative oder andere Methoden gesprochen, dann trifft das eben gerade in der Einzelheit nicht zu. Er hat immer im Prinzip gesprochen.
Höre ich Sie richtig, dass da noch ziemlich viel Spielraum wäre?
Ich meine, die Kirche muss mit der Zeit Schritt halten und wir sehen gerade in der AIDS-Problematik, dass sie hier in moraltheologischen Bereich neue Fragen ergeben und wir müssen versuchen, Antwort zu geben, wie es die Enzyklika Humanae Vitae versucht hat, über die Frage des Wertes des Lebens, die Möglichkeiten des Menschen
einzuwirken. Aber was ist, Entschuldigung, denn dort das Problem? Also in der Enzyklika und in dieser moralischen Frage, die Sie jetzt ansprechen. Der Papst sagt dort, wer ein Kondom braucht, nimmt Einfluss auf den natürlichen Lauf der Dinge, jetzt mal laienhaft gesagt. Ja. Wer aber genau rechnet, wann er Geschlechtsverkehr haben kann, weil er dann gefahrlos ist, nimmt ja auch Einfluss auf den natürlichen Lauf der Dinge. Was ist denn das Problem?
Das ist genau ein philosophisch-theologischer kritischer Punkt bei der Enzyklika. Letztendlich geht es um verantwortete Elternschaft, es geht um Familienplanung und es geht vor allem um den Respekt dieser Frage der Sexualität und es geht um die Frage der Verdingung der Sexualität, es geht um die Frage des Respektes zum Beispiel für Männer gegenüber der Frau und so weiter. Also Sie haben absolut recht, die Frage ergibt sich da, wo ist der genaue Unterschied für die Kirche? Bis jetzt bleibt es aber bei der eindeutigen und für Sie, für die Kirchenleitung, unmissverständlichen Aussage. Man kann den Unterschied machen zwischen sogenannter natürlicher und sogenannter künstlicher Methode.
Seit dieser Enzyklika, seit dieser Entscheidung, seit dieser Unterscheidung, die Sie jetzt eben geschildert haben, hat die katholische Kirche enorm Mühe, noch ernst genommen zu werden als moralische Instanz in weiten Kreisen, die vorher damit kein Problem hatten. Außerhalb der katholischen Kirche, aber auch innerhalb der katholischen Kirche. Seinerzeit waren 64 der Experten, die der Papst eingesetzt hatte, gegen diese Regelung und 4 dafür. Also damals war es schon wahnsinnig umstritten. Zahlt die Kirche nicht einen unheimlich hohen Preis für diese Linie?
Zweifellos, wenn man sagt, mit der Enzyklika hat sich die Kirche von der Moderne verabschiedet. Zweifellos, wenn man der Auffassung ist, dass eigentlich mit den heutigen Erkenntnissen schon die letzte Wahrheit zum Ausdruck gekommen sei. Zweifellos, wenn man denkt, dass die Weiterentwicklung auch in der Medizin, in der Wissenschaft keine Gefahr für das menschliche Leben und das menschliche Selbstverständnis und die Würde des Menschen darstellt. Wenn man diese Sicht hat, dann denke ich, ist alles negativ, was aus humane Vita kommt. Wenn ich aber die Zeichen der Zeit sehe und wenn ich eine Werthaltung nachfrage, wenn ich die Frage der Treue, wenn ich die Frage der Verantwortung und wenn ich die Embryonenforschung anschaue, wenn ich die Entwicklung bei der Klondiskussion anschaue, dann habe ich hier natürlich gewaltige Fragen. Also die Resultate des heutigen Fortschritts sind leider eben nicht so, dass sie der Enzyklika Humanae Vitae einfach widersprechen würden.
Generalvikar Roland Traufer. Wanderarbeiter in Peking und die Probleme, welche diese Menschen haben, weil die Fabriken und Baustellen, in denen sie arbeiten, während der Olympischen Spiele geschlossen werden. Zum Klimaschutz, zur Beschleunigung des Verkehrs. Das ist das Thema der Reportage, die jetzt hätte kommen sollen. Sie fällt weg, weil unser Korrespondent Peter Achten bei einem seiner letzten Interviews für diese Reportage gestoppt und an der Weiterarbeit gehindert wurde. Ich fragte ihn, was ist passiert?
Ich war beim Pekinger Westbahnhof und habe dort einige Wanderarbeiter interviewt und die Antworten waren höflich und alle waren sehr stolz auf China. Und dann plötzlich sind 2 Zivilisten auf mich zugetreten, haben mir gesagt, folgen Sie mir. Und wir sind in ein Büro geführt worden, wo mein Audiorekorder angeguckt worden ist und dort haben sie dann den Chip rausgenommen, wo die Töne drauf waren und das war's dann.
Und hat man Ihnen verboten, weiterzuarbeiten?
Ich habe natürlich sanft protestiert. Ich habe gesagt, die neue Regelung zeigt klar, dass wir überall Interviews machen dürfen. Die Herren haben nur genickt und haben mir dann gesagt, ich soll wieder gehen.
Ist das ein Einzelfall jetzt oder ist das ein Trend? Hat es andere solche Fälle gegeben, in denen die chinesischen Behörden ausländische Journalisten bei der Arbeit behindert haben?
Es ist durchaus kein Einzelfall. Der Club der Auslandkorrespondenten führt Buch und in den letzten 16 Monaten sind ungefähr 260 solche kleinere und größere Zwischenfälle gemeldet worden.
China ist ja nach wie vor ein kommunistisches Land. In solchen Ländern war es immer so, dass man nicht einfach machen kann, was man will. Was gilt denn als Bestimmung im Moment?
Seit dem 1. Januar 2007 gibt es eine neue Regelung, wonach wir Korrespondenten in ganz China mit Ausnahme von Tibet und Xinjiang reisen dürfen, ohne vorherige Genehmigung, dass wir beispielsweise auch in Peking jederzeit auf der Straße Interviews führen können. Nur beispielsweise, wenn man in einer weit entfernten Provinz ist, dann gibt es Polizisten, die noch nie etwas davon gehört haben und die greifen dann eben ein.
Aber das war ja in Peking, in der Hauptstadt. Wie erklären Sie sich das? Gehen Sie davon aus, dass das wirklich auf der untersten Ebene Fehlhandlungen sind? Oder ist es nicht doch möglich, dass das von der politischen Führung aus so angesteuert wurde?
Vielleicht ist das Wunschdenken, aber ich denke nicht, dass das von höchster politischer Ebene runterkommt. Aber die Beamten in diesem hierarchisch geprägten System, die wollen überhaupt keinen Fehler begehen, damit sie nachher nicht verantwortlich gemacht werden auf nächsthöherer Ebene. Und ich glaube ganz einfach, dass alle hier höchst nervös sind. Und den Zwischenfall heute erkläre ich mir daraus, dass ein kleiner Beamter ganz sicher gehen will, dass er keinen Fehler macht.
Aber worauf läuft das hinaus? Es werden ja wahrscheinlich noch ein paar andere oder vielleicht ein paar tausend andere kleine Beamte auch nervös sein.
Darauf bin ich auch gespannt, denn hier in Peking werden ungefähr 20.000 Journalisten erwartet und das ist sehr viel Konfliktpotenzial und das sind natürlich nicht nur Sportjournalisten, sondern das sind eben auch politische Journalisten und die werden natürlich China und was hier vorgeht ziemlich genau unter die Lupe nehmen.
Peter Achten in Peking. Zu unserer Sommerserie, eine weitere unserer Geschichten mit Geschichte, die wir am Mittag und in der Wiederholung am Abend erzählen. Und zwar gehen wir ins Jahr 1965. Der Film Dr. Zhivago wird in diesem Jahr uraufgeführt. Der radikale amerikanische Bürgerrechtler Malcolm X wird in New York ermordet. Und etwas weiter nördlich, in Newport, Rhode Island, erfindet einer, exakt am 25. Juli 1965, also heute vor 43 Jahren, die Rockmusik, sozusagen. Bob Dylan greift zum ersten Mal auf einer Bühne zur elektrischen Gitarre. Poetische Texte verpackt in ultralaute Musik. Niemand hatte das je zuvor getan, aber danach sehr viele. Eric Facon über diese Sommergeschichte mit Geschichte.
Newport, Rhode Island an der amerikanischen Ostküste. Es ist der 25. Juli 1965, 9.30 Uhr abends. Dies ist der präzise Moment, in dem die Rockmusik, wie wir sie heute kennen, geboren wurde, sagt Joe Boyd, der amerikanische Musikproduzent und kulturelle Strippenzieher. Bob Dylan trat auf und Joe Boyd war dabei.
When Dylan stands there with an electric guitar and the rhythm and blues band behind him is playing at absolutely ear-splitting level. We think that's normal. That's rock music. But before that night in 1965, nobody had ever done that. And so I really think that was the beginning of what we call rock music.
Damals passierte dies. Bob Dylan, der Folksänger par excellence, trug am Folk Festival par excellence, dem Newport Folk, seine Lieder plötzlich zur elektrischen Gitarre vor, begleitet von einer Band mit unerhörter Lautstärke. Ein revolutionärer Moment. Wie zu jeder Geschichte gibt es dazu eine Vorgeschichte, ein Umfeld. Blenden wir zurück in die 50er Jahre.
Only you.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Vereinigten Staaten so wohlhabend wie noch nie. Für die meisten waren ein Eigenheim in der Vorstadt und ein Auto in Reichweite. Dennoch war Unbehagen spürbar. Es gab auf der Welt einen zweiten politischen Machtblock, die UdSSR. In den USA wurde die Angst vor den Kommunisten eifrig geschürt. In Thrillerfilmen, in denen beispielsweise gigantische Ameisen die Welt zu übernehmen drohten. Vor allem aber in den Brandreden des ultrakonservativen Senators Joe McCarthy, der alle möglichen Menschen vor einen Untersuchungsausschuss zwang, weil man sie der unamerikanischen Umtriebe verdächtigte. Mit dabei Politiker wie Alger Hiss, der Berater des ehemaligen Präsidenten Franklin Roosevelt, Teile der amerikanischen Armee, aber auch Kulturschaffende wie Charlie Chaplin oder Thomas Mann. Die hysterische Hexenjagd auf Menschen unterschiedlichster politischer Couleur hörte 1956 auf. Doch die amerikanische Gesellschaft brauchte lange, um sich davon zu erholen. 1959 gründeten ein paar andersdenkende junge Menschen ein Festival, das Folk Festival in Newport, Rhode Island. Das hatte seine politische Dimension. Das traditionelle Liedgut war wenig angreifbar, da Teil des amerikanischen Erbes. Und in diesen Liedern wurden häufig soziale und politische Missstände aufgegriffen. 1963 betrat erstmals ein junger Mann die Bühne, der nicht nur zum Fackelträger der Folkfans, sondern gleich zum Sprachrohr einer Generation erkoren wurde, Bob Dylan. Seine erste Schallplatte war im Jahr zuvor erschienen. Er war ein Geheimtipp, vor allem wegen Blowin' in the Wind, eine Art Hymne der Gegenbewegung, die in der Version von Peter, Paul und Mary zum Hit wurde.
We're gonna sing Blowin' in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a man...
Ende des Festivals trat Dylan auf und sang dieses Lied. Und auf der Bühne standen mit ihm Joan Baez, Peter, Paul und Mary, das schwarze Vokaltrio Freedom Singers und Pete Seeger, der Gründervater des Festivals und selbst ein Sänger. Eine Szene mit Symbolcharakter. Dylan in der Mitte mit Gitarre, die anderen dahinter, Arm, in geschlossenem Kreis, schwarz und weiß vereint, hinter dem neuen Star dieser Generation. ...1964 wiederholte sich der Triumph Dylans in Newport und auch 1965 kehrte er zurück. Nachmittags war die Welt noch in Ordnung.
He somehow had an ear on his generation. I don't have to tell you, you know him, he's yours, Bob Dylan.
Irgendwie hat er ein Ohr für die Anliegen seiner Generation, sagt die Frau, die das Konzert ankündigt. Das muss ich euch aber nicht erzählen, denn ihr wisst es. Er gehört euch, Bob Dylan. Vorderhand tut Dylan noch das, was man von ihm erwartet. Er singt seine Lieder zur akustischen Gitarre und zur Harmonika. Und das Publikum von ernst dreinblickenden jungen Menschen lauscht seinem Messias. Einem, der mit Sprachgewalt und in Songform dem Establishment, der Politik und der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Dann wird es Abend. Dylans zweiter Auftritt ist angesagt. Aber dieser kommt ganz anders daher. Anstelle des leisen Folkies tritt ein anderer Bob Dylan auf. Laut und mit elektrischer Begleitung. Das Publikum in Newport reagiert stark. Eine Hälfte buht so laut als möglich, die andere Hälfte applaudiert heftig. Hinter den Kulissen rumort es. Menschen, die das Festival gegründet hatten, wie der politische Singer-Songwriter Pete Seeger, sind entsetzt. Joe Boyd, der sich damals wie heute über den neuen Dylan freute, erinnert sich.
Well, the opponents were youth and age on the one hand.
Da gab es grob gesagt zwei Lager, einerseits die Jungen, andererseits die Alten. Die Alten standen für die Folk-Music, wie sie zu bleiben hatte, nach der alten Idee, dass der Folk die Musik der Arbeiterklasse, des politischen Kampfes war. Man protestierte gegen den beginnenden Krieg in Vietnam, lehnte sich gegen Autoritäten auf. Man war Teil einer sozialen Bewegung. Diese Menschen waren dieselben, die damals in den Süden reisten und dort den Schwarzen zum Stimmrecht zu verhelfen, die sich mit Schwarzen an Restauranttheken setzten, um die Rassentrennung aufzuheben. Für diese Menschen war Dylan der König des Protestlieds. Er hatte die stärksten Songs der frühen 60er Jahre geschrieben. Und auf einmal tritt er nun mit elektrisch verstärkten Liedern auf, mit Songs, die vordergründig nichts mit Politik zu tun haben. Marihuana-Lieder, poetische Lieder. Die ältere Generation hatte das Gefühl, die jüngere Generation entgleite ihr. Das war die Angst von Pete Seeger, dass die junge Generation ihr politisches Engagement in einer Wolke von Marihuana-Rauch verlieren könnte.
That was the anxiety of Pete Seeger and the political folk singers were that people were losing their commitment, losing their idealism in a haze of marijuana smoke.
Bob Dylan stöpselt also eine elektrische Gitarre in einen Verstärker und schockt eine ganze soziale Bewegung. Dabei hätte man es ahnen können. Bringing It All Back Home, die neueste Langspielplatte von Bob Dylan, war wenige Monate zuvor auf den Markt gekommen und enthielt eine Seite mit akustischen Songs und eine zweite mit Bandbegleitung. Doch niemand hatte erwartet, dass Dylan jemals mit einer Band auftreten könnte. Doch die Rockmusik hatte den Troubadour schon immer interessiert, meint Hank Schizzo, Schweizer Rootsrocker und Fan von Bob Dylan.
Diese ganze Wildheit dort drin, das hat ihn schon immer interessiert. Er gerät in diese Folkbewegung, was ihm ja schlussendlich zur Karriere verholfen hat. Ich weiß nicht, wie das herausgekommen wäre, wenn er als Rockmusiker in einer Band begonnen hätte, eigene Songs zu schreiben. Und dann will er das machen und man lässt ihn nicht. Und schon vorher zum Teil mit der Plattenfirma, mit Columbia, da wurde sehr viel diskutiert. Ja, muss das sein? Das Resultat war so stark, dass man es ließ.
Die Geschichte von Newport 65 hat eine andere Dimension. Dylan wollte nicht schubladisiert werden. Der sensible junge Künstler wollte nicht auf den Schreiber von Politliedern reduziert werden. Steve Earle, ein amerikanischer Singer-Songwriter und Dylan-Verehrer.
Maybe Bob Dylan would have written political songs for a little bit longer if people hadn't told him what he should be writing. I think he rebelled against it as fiercely as he did because he was 23.
Dylan hätte wahrscheinlich noch eine Weile politische Songs geschrieben, wenn ihm die Menschen das nicht diktiert hätten. Er hat sich stark dagegen aufgelehnt, denn er war erst 23 Jahre alt, sagt Steve Earle. Sprich, zu jung, um nur einem Image zu entsprechen. Nochmals Hank Schizzo.
Was der alles gefragt wurde über die Jahre hinweg, schon zu Beginn seiner Karriere, den fragten Journalisten allen Ernstes, ob es ihm wichtig sei, über was er singe. Und solche Dinge. Also der musste so viele idiotische und zum Teil wirklich unanständige Fragen beantworten, schon während Jahren zu diesem Zeitpunkt. Dem hat es einfach wirklich wahrscheinlich den Hut gelupft.
Zurück zu den Ereignissen am 25. Juli 1965. Nach nur drei elektrischen, ohrenbetäubend lauten Songs ist der Spuk vorbei. Das Publikum klatscht, das Publikum buht. Und der Ansager des Konzertes versucht sein Bestes, um Dylan nochmals auf die Bühne zu bewegen.
Bobby, can you do another song, please?
Er hole gerade seine Gitarre, sagt er, um wenig später mit hörbarer Ironie anzufügen, seine akustische Gitarre.
He's gotta get an acoustic guitar.
Und Dylan kommt allein zurück und bleibt bei der Ironie. Ob jemand eine Harmonika in E dabei habe, fragt er, und zwei davon fliegen auf die Bühne.
An E-Harmonika, anybody? Just throw them all up.
Thank you very much, man.
Und dann singt er ein Lied, das wohl an die Veranstalter des Newport Festivals adressiert ist. It's all over now, Baby Blue. Es ist alles vorbei, Baby Blue. Die Wachablösung hat stattgefunden.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast.
Newport 1965 markiert den Wechsel von Bob Dylan von der akustischen Musik zur elektronisch verstärkten Musik. Welcher Dylan ist nun der Spannendere? Welche Phase interessiert Hank Schizzo mehr?
Mich interessiert genau der Punkt dazwischen. Es gibt wenige Momente in der Musikgeschichte, wo man erkennt, so da, das ist jetzt ein Einschnitt. Manchmal ist das Licht des Universums auf wirklich einen Moment oder auf einen Ort gerichtet. Und dieser Moment muss sehr, sehr, sehr speziell gewesen sein.
Dies ist der Moment, in dem die Rockmusik für Erwachsene erfunden wurde.
And it's all over now, baby blue.
Beitrag von Eric Facon über den magischen Moment vor 43 Jahren, als politische, lyrische Texte und laute elektrische Musik zusammenknallten. When folk started to rock. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.